Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir fragen uns heute, ist die AfD eine normale Partei? Oder genauer, sollte sie im Bundestag so behandelt werden wie alle anderen Parteien, wie eine normale Partei? Also Ausschussvorsitzende stellen und vielleicht auch im Bundestagspräsidium präsent sein. Das hat nämlich der CDU-Politiker Jens Spahn vorgeschlagen und damit eine ziemlich grundsätzliche Debatte über das Verhältnis der anderen Parteien, des Bundestages, aber auch der Union gegenüber der AfD ausgelöst. Und wir beleuchten heute auch noch den etwas holprigen Start der schwarz-roten Regierung, die es noch nicht gibt, aber der Koalitionsvertrag liegt ja schon vor. Mein Name ist Stefan Reinacke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und bin dort zuständig für die SPD. Und bei mir sind heute
Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin und schreibe viel über die Union.
Martina Mescher, ich bin im Politikteam der Wochentaz und betreue manchmal die innenpolitischen Themen.
Gerhard Joswig aus dem Parlamentsbüro der Taz und ich beschäftige mich mit der AfD.
Ja, schön, dass ihr hier seid. Vielleicht eine erste schnelle Runde, eine Frage. Also wie gesagt, Spahn hat vorgeschlagen, der Bundestag soll mit der AfD so umgehen, als wäre es eine normale Partei. Schließlich hätten ja auch Millionen deutsche Bürger die AfD gewählt. Hat er recht?
Nee, er hat natürlich nicht recht. Also, aber ich muss vielleicht einmal vorweg noch was sagen, weil er hat das schon in diese, wenn man auf dieses Originalzitat zurückgeht aus der, ich glaube, Bild oder Bild am Sonntag, hat er gesagt, was die Verfahren im Bundestag angeht. Ne? Und er meint auch nicht das Präsidium, das nur mal, damit wir hier korrekt starten bei aller Kritik, die jetzt kommen wird. Aber nein, die AfD ist keine normale Partei und deshalb muss man auch nicht normal mit ihr umgehen.
Gut, in die Details des Bundestags gehen wir gleich. Martina?
Nein, ich glaube, es geht ja um so einen Fairplay-Modus beim Ausschussvorsitz und ich glaube nicht, dass die AfD auf Fairplay setzt.
Okay.
Es ist richtig, die Partei weiter auszuschließen, denn wie Karl Popper gesagt hat, Toleranz gegenüber den Intoleranten führt zur Abschaffung der Toleranz.
Ah ja, schon so ganz grundsätzliche Überlegungen hier, okay. Wie läuft denn, Sabine, die Debatte in der Union? Ist jetzt Spahn, ist das jetzt so eine Einzelmeinung? Hat ja einfach mal, Spahn ist ja so bekannt für so markante Sätze. Oder kippt da was, oder ist es jetzt, hat er viele Leute hinter sich? Und ist das wirklich eine, siehst du denn eine Neubestimmung im Verhältnis der Union zur AfD?
Also auffällig ist, dass die Leute, die Spahn beispringen, deutlich, deutlich mehr sind als die, die sagen, vielleicht keine gute Idee. Also der Einzige aus der Fraktion, der mir bisher bekannt ist, der gesagt hat, nee, das können wir jetzt eigentlich so nicht machen, sollten wir nicht machen, ist Roderich Kiesewetter. Alle anderen, die sich geäußert haben, haben eigentlich Spahn unterstützt. Und das ist schon ziemlich erschreckend, finde ich.
Ganz kurz, also um mal kurz die Basis für diese Diskussion zu schaffen. Nicht alle wissen, was Ausschussvorsitzende im Bundestag sind, was die machen und wie wichtig die sind. Können Sie das kurz mal dem geneigten Publikum erläutern?
Also der Bundestag ist ja quasi ein Arbeitsparlament und arbeitet vor allen Dingen in Ausschüssen, nicht im Plenum. Also die Plenum ist sozusagen das Besondere eigentlich, aber die richtige Kernarbeit findet in den Ausschüssen statt. Die konstituieren sich, nachdem die Bundesregierung steht, weil die normalerweise immer sich entlang der Ministerien organisieren. Also zu jedem Ministerium gibt es einen Ausschuss, gibt es noch ein paar Unterausschüsse. Und eigentlich ist es so, dass das war lange die gängige Regel, dass die Ausschussvorsitze nach dem Anteil der Sitze im Parlament verteilt werden. Also die größte Partei darf zuerst einen Vorsitz ziehen, sagt man immer, und dann geht es immer so weiter. Und bei der AfD ist es eben fraglich, ob man das so machen sollte. Wichtig ist bei den Ausschussvorsitzenden schon, die bestimmen die Tagesordnung, die leiten die Diskussion, die setzen einen Ton, die können Anhörungen ansetzen und so. Also das sind schon Posten, die eine gewisse Bedeutung haben.
Martina, warum ist das so unmöglich oder was spricht so stark dagegen, dass die AfD solche Ausschussvorsitzenden stellt?
Naja, erstmal gibt es keinen Rechtsanspruch auf so einen Vorsitz. Das hat Karlsruhe, nachdem Stefan Brandner dann ja nicht mehr Vorsitzender des Justiz- und Rechtsausschusses war, ganz klar festgestellt. Das ist so eine informelle Regelung. Ich glaube, Stand jetzt hätte die AfD wahrscheinlich so 6 Vorsitzposten. Ne? Beim letzten Mal wären es so 3 gewesen. Und es gab ja Gründe, warum Brandner dann abgewählt wurde. Also er hat sich zum Beispiel zum Anschlag in Halle extrem rechts geäußert. Das war jetzt eine schwierige Figur als Ausschussvorsitzender. Und ich glaube, bei Jens Spahn ist ja so ein bisschen die Begründung und auch bei denen, die ihm jetzt zur Seite gesprungen sind, dass sich die AfD, wenn sie ausgegrenzt wird, dann als Märtyrer inszenieren kann. Das macht sie aber natürlich auch, wenn so ein Vorsitzender abgewählt wird. Und ich würde der AfD nicht so weit entgegenkommen, wenn sie keinen Rechtsanspruch drauf hat, zu sagen, wir geben dir den Vorsitz.
Das hast du erwähnt, es gab ja diesen Fall Stefan Brandner, ein bekannt lautstarker, besonders lautstarker, sogar für die AfD besonders lautstarker Politiker, der damals nach so ein paar anstößigen Tweets zu dem rechtsextremen Anschlag in Halle dann eben von der Mehrheit abgewählt wurde. Aber damals gab es ja schon, das war die Legislatur, glaube ich, bis 21, da gab es ja schon 3 AfD-Ausschussvorsitzende, unter anderem, glaube ich, Peter Böhringer, der den Haushaltsschutzausschuss geleitet hat, der so als ein zentraler Ausschuss gilt. Warum ging das denn damals und warum gingen jetzt alle Raketen gleichzeitig hoch, wenn das doch schon mal so war?
Naja, ich glaube, damals, als die AfD erstmals ins Parlament eingezogen war, war noch nicht wirklich absehbar, dass die AfD sich auf alle Zeit weiterhin radikalisieren würde bis heute, was sie ja getan hat seither. Und schon bei der vergangenen Legislatur hat man sich ja mehr oder weniger darauf geeinigt, keine Ausschussvorsitzenden der AfD zu wählen. Auch dagegen klagte die AfD bislang erfolglos. Und letztlich hat ja das Beispiel von Brandner beispielsweise gezeigt, dass eben diese Partei in solchen wichtigen Funktionen nicht tragfähig ist, nicht in der Lage ist, überparteilich zwischen den verschiedenen Parteien zu agieren, möglicherweise auch sensible Daten zu handeln. Und was ich besonders verstörend fand jetzt an der jüngsten Diskussion war, dass so Leute wie Michael Kretschmer auch da Spahn beisprang in der Forderung, die AfD wie eine normale Oppositionspartei zu behandeln, weil der hat gerade in seinem Landtag von Sachsen einen Ausschussvorsitzenden abgewählt, weil er nämlich jemanden, einen Kurt Hettasch, beziehungsweise der Ausschussvorsitzende Alexander Wiesner des Europaausschusses, der hatte einen mutmaßlichen Rechtsterroristen in seinem Wahlkreisbüro beschäftigt, den hat er gerade abgewählt. Also es zeigt, dass es keine normale Partei ist, eindeutig. Und das andere, so Leute wie Peter Böhringer, die dann formal funktionieren, tragen ja gleichzeitig zur Normalisierung dabei. Das heißt, für die AfD hat das so eine Doppelfunktion. Entweder kann sie damit Krawall machen, aber sie kann natürlich auch sagen, ja, aber bei dem lief das ja eigentlich.
Aber sollten wir dieses Argument, was du gerade erwähnt hast, von Michael Kretschmer, der hat ja eindeutig gesagt, die AfD ist eine rechtsextreme Partei, eine antidemokratische Partei, aber man sollte ihnen die demokratischen Rechte, die möglich sind im Parlament, ihnen geben und zeigt nicht dieses Beispiel Böhringer. Und ich glaube, ich habe nachgeguckt, damals war auch Sebastian Münzenmeier, auch so ein besonderer Krawallkopf aus der AfD, der war Vorsitzender des Tourismusausschusses, ist vielleicht nicht so der wichtigste Ausschuss. Aber es gibt ja Beispiele, wo das funktioniert hat. Und ist dieses Argument, ist dann nicht was dran? Also diese Opfererzählung, die die AfD dann mit einem gewissen Recht auch für sich vielleicht reklamieren kann, macht man es sich nicht ein bisschen zu einfach zu sagen, nein, die AfD bekommt überhaupt keine Ausschüsse? Ist es nicht klüger, so wie Joe Waderfuhl, glaube ich, von der CDU das vorgeschlagen hat, sich genau anzugucken, wer ist die Person und kann die das?
Also die Opfererzählung wird die AfD ja immer bemühen. Zumal es jetzt momentan geht es in der Debatte ja auch um die Ausschussvorsitzende und nicht den Vizepräsidenten. Wenn sie Ausschussvorsitzende kriegt, wird sie sagen, ja, aber wir haben keinen Vizepräsidenten. Also, oder wir regieren nicht mit, obwohl wir in Sachsen die stärkste Partei sind. Es regiert nun mal in der Demokratie die Partei, die die meisten Kräfte hinter sich vereinen kann. Das heißt, eine Mehrheit des Parlaments. Und solange die AfD nicht diese Mehrheit hat, hat sie auch keinen Regierungsanspruch, der sich automatisch ableitet.
Nee, ein Anspruch, der leitet sich gar nicht automatisch an. Das haben wir ja festgestellt. Martina hat ja nochmal dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, die Klage, da kam von der AfD nochmal erwähnt. Da ist ja klar definiert worden, dass das Sache des Bundestages ist, wie man die Sache mit den Ausschussvorsitzenden regelt. Da gibt es also keine Rechtsansprüche. Aber die Frage war jetzt, was ist politisch klug?
Ich glaube, ein Stichwort wäre Sicherheitsrisiko. Also niemand würde die AfD im parlamentarischen Kontrollgremium haben wollen, wo Informationen von Geheimdienstarbeiten, Verfassungsschutz, mit der Partei beschäftigt, der Verfassungsschutz, ja durchaus oft. Das wäre ein Gremium, wo, glaube ich, jeder sagen würde, nein, da sollte die AfD jetzt nicht prominent
vertreten
sein. Das
sagt sogar Jens Spahn.
Das sagt so Jens Spahn, aber es ist halt die Frage, wie eng man den Sicherheitsbegriff fasst. Also Gareth hat das Stichwort sensible Daten gebracht. Ich glaube, in jedem Ausschuss gibt es durchaus sicherheitsrelevante Themen.
Und Maximilian Kraas, Mitarbeiter, der mittlerweile wegen Spionageverdacht in Untersuchungshaft sitzt, hat sensible Daten aus dem Handelsausschuss im EU-Parlament abgezwackt und offenbar nach China geschickt. Und Kraas sitzt jetzt im Bundestag und hat natürlich auch darüber wieder über Ausschüsse Zugang. Aber ob das politisch klug ist, natürlich kann man diese Frage stellen und natürlich verschafft es der AfD-Opfererzählung ein bisschen Legitimität. Aber auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch nicht, dass die Einbindung oder die Wahl zu Ausschussvorsitzenden in Sachsen oder anderswo der AfD jetzt so viel in die Parade gefahren wäre. Also ich meine, die sind ja ungebrochen hoch da. Ich glaube nicht, dass man damit jetzt die AfD kleinkriegen würde. Ich glaube, der Höhenflug der AfD liegt an vielen anderen Dingen, aber nicht daran, dass sie keine Ausschussvorsitzenden im Bundestag hat.
Und man muss ja tatsächlich sagen, dass es nicht darum geht, ihnen die Rechte zu beschneiden, die sie wirklich haben. Ja, das wird ja jetzt auch in der Debatte total vermischt. Also es ist ja, die kriegen ihre Plätze im Ausschuss, die haben Recht, Anfragen zu stellen, die reden im Parlament und so weiter und so fort. Also die haben diese ganzen Rechte, die Abgeordnete haben. Und da, wo andere Abgeordnete darüber abstimmen können, ob sie diesen Posten kriegen, da fallen sie manchmal durch. Und das ist nun mal, der Abgeordnete ist frei und deshalb kann man das so handhaben. Das sagt ja auch Karlsruhe. Die Frage ist halt, diese Wahl der Ausschussvorsitzenden ist eben nicht klassisch vorgesehen. Und es lief auch so lange, bis die AfD auf den Plan trat, nicht so, dass die gewählt worden sind. Das ist jetzt eine neue Entwicklung.
Also ich muss euch noch mal ein bisschen provozieren, ärgern. Ihr seid ja sehr eindeutig positioniert in dieser Frage. Sonst ist es ja auch langweilig, wenn wir jetzt immer sagen, ja, ja, ja. Also wenn man sich jetzt das europäische Ausland anschaut, soweit ich das weiß, ist es weder in der Schweiz noch in Österreich noch in Dänemark noch in den Niederlanden so Praxis gewesen, die rechtspopulistischen Parteien von solchen Posten, die es da ja auch gibt, so ähnlich auszuschließen. Also es gibt hier so einen gewissen deutschen Sonderweg offenbar. Und ist das wirklich so zwingend und ist es nicht vielleicht auch so eine etwas, ja, wie soll man sagen, fetischisierte Debatte? Also ist es nicht eine etwas popanzhafte Debatte, die am Ende natürlich immer wieder der AfD nutzt?
Aber man muss diese Debatte ja gar nicht so popanzmäßig führen, sondern man kann das entscheiden und fällig ab und damit ist das Thema vom Tisch. Also ich meine, wenn es nicht die Spahns dieser Welt gibt, braucht man ja nicht ständig darüber diskutieren. Und die Beispiele der Länder, die du jetzt aufgezählt hast, zeigen nicht, dass das eine erfolgreiche Strategie ist, die du da gerade angeführt hast, sondern das sind ja alles Länder, wo die Normalisierung der radikalen Rechten extrem fortgeschritten ist. Also diese Beispiele sollten wir uns vielleicht nicht als Vorbild nehmen.
Und wo die Union oder beziehungsweise das, was der Union entsprechen würde, geschwächt wurde durch eine Kooperation mit rechtsextremen Parteien. Also im Grunde, das hat auch der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder diese Woche im Taz-Interview gesagt, muss die CDU aufpassen, dass sie nicht jetzt schon klein beigibt, sonst macht sie sich am Ende überflüssig, weil die AfD nämlich, und das haben ja auch die Wahlkämpfe über Migrationspolitik der letzten Jahres und des Bundestagswahlkampfs gezeigt, die sind immer dynamischer und effektiver und sprunghafter oder können schneller auf Sachen aufspringen und die spielen als die Union.
Mhm. Eine weitere Frage, finde ich, die Spahn aufgeworfen hat, ist, gibt's da vielleicht sowas wie so eine versteckte Agenda drin? Also geht es vielleicht hier, gerade dieser Begriff der Normalisierung, ja, es betrifft ja vielleicht auch, also ich glaube, in dem Interview hat das nicht so explizit gesagt, aber das schwingt so mit, sollten wir nicht so, auch die Union, nicht so tun oder langsam akzeptieren? Ich meine, das ist ein Viertel des Parlaments, ja. Dass man mit denen politisch was anfangen muss. Also letztlich im Grunde genommen im Hintergrund als Möglichkeit, nicht als direktes Ziel, aber als Möglichkeit, eine schwarz-blaue Annäherung. Ist das, Sabine, drin und wie denkt die AfD vielleicht darüber gehört?
Also, ich finde es wahnsinnig schwer zu sagen. Also ich würde nicht zu weit gehen, Spahn jetzt zu unterstellen, der hat eine Strategie und das Ziel ist diese quasi eine Vorbereitung dieser Koalition. Das ist vielleicht ein Punkt, wo wir uns auch nicht einig sind am Tisch. Aber es hat natürlich diese Konsequenz. Also, dass wenn du eine Partei immer weiter normalisierst, dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, ja, und warum sollen wir da nicht zusammenarbeiten? Und was genau die Agenda von Jens Spahn ist, finde ich, ist nicht so ganz klar zu deuten. Jetzt im Augenblick hat er natürlich mal wieder auf den Gong gehauen. Vorher hat niemand so richtig über Jens Spahn geredet. Jetzt plötzlich reden wieder alle über Jens Spahn zu einem Zeitpunkt, wo die Posten in der Koalition verteilt werden. Und man, also es ging ja jetzt hin und her mit diesen Posten und man munkelt ja, er könnte Fraktionschef werden. Also
meinst das war ein Bewerbungsschuss von Spahn Richtung Fraktionsvorsitz?
Ja, nee, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Aber vielleicht nochmal ein Schuss an mir könnt ihr nicht vorbei. Also, ob ihn das jetzt unbedingt zum Fraktionsvorsitzenden qualifiziert, da kann man natürlich ein großes Fragezeichen hintermachen und ob, das ist jetzt irgendwie nochmal eine ganz andere Debatte, ob, weil man Spanier immer sehr nachsagt, auch aus einer gewissen Begründung, dass er letztendlich doch auf eigene Rechnung arbeitet und Merz braucht natürlich in so einer als Fraktionschef eine Person, die loyal sich ihm gegenüber verhält. Die große Frage ist, würde Spahn das tun oder wäre Spahn nicht der, der im Zweifelsfall doch dann lieber der Nachfolger von Merz werden will?
Das ist ja eine sehr interessante Frage jetzt. Also die erste ist, ich meine, Spahn hat es gesagt, der Resonanz, das Echo war eigentlich positiv für ihn. Das hast du am Anfang ja erwähnt. Also es gibt viele Leute, die sagen, na ja, da hat er schon recht. Und die zweite Sache ist, also insofern karriereförderlich möglicherweise ja, er hat schon einen Punkt getroffen für die Union. Und was sagt eigentlich Merz dazu?
Merz hat sich bisher nicht geäußert. Für den kommt das jetzt auch eigentlich zur Unzeit. Ich meine, es gibt ja schon diese ganzen Dissonanzen zu Beginn der Koalition. Der hatte sowieso schon während der Koalitionsverhandlungen relativ viel Druck vom wirtschaftsliberalen Flügel. Und jetzt gibt's diesen doch ein bisschen holprigen Start. Also was der jetzt gerade nicht braucht, ist eine Debatte über die wie halten wir es mit der AfD?
Das ist letztes Mal im Januar auch nicht so glänzend für ihn ausgegangen.
Ja, das kann man so sagen.
Als er zusammen mit der AfD dafür gesorgt hat, dass dieses Migrationsgesetz
ist. Ich würde gerne noch eine Ergänzung zu dieser Fraktionsvorsitzgeschichte machen, weil eigentlich ist es, denkt man ja, okay, wenn der wirklich Fraktionsvorsitzender werden will, was ich ja nicht weiß, ob er das wirklich werden will, oder ob Merz ihn das tatsächlich irgendwie ihn vorschlagen würde als solcher. Aber eigentlich denkt man, dann würde er den Ball flach halten. Also das eigentlich ist ja der Fraktionsvorsitz, muss die Fraktion zusammenhalten und so. Also wenn er das will und es trotzdem macht, dann muss er sich total sicher sein, wie schwach der liberale Flügel innerhalb der Fraktion ist. Und das ist vielleicht auch wirklich so. Also dass nur Kiesewetter sich geäußert hat, das ist echt ein krasses Zeichen, finde ich.
Das ist krass, das ist richtig, weil Kiesewetter ja auch eine Außenseiterposition, ja, eine wirkliche Außenseiterposition hat. Der war der Einzige, der Kontra gesagt hat. Die Überlegung, glaube ich, dahinter ist auch so ein bisschen, wenn man Spahn zum Fraktionsvorsitzenden machen würde, hätte er es ja im Alltag mit der AfD zu tun.
Ja,
also
klar.
Mit den Angriffen der AfD. Und das wäre, ne, da wäre er in einer Spannungssituation.
Ja, aber er wäre der das handeln muss. Das heißt, deshalb ist es besonders krass, dass der vielleicht diesen Posten kriegen kann, genau das jetzt sagt.
Richtig. Gareth, wie sieht die ganze Sache denn aus AfD-Perspektive aus? Knallen da die Sektkorken oder?
Da knallen seit ungefähr einem Jahr die Sektkorken, würde ich sagen.
Oh Gott, alle völlig besoffen ständig.
Das ist ja auch langweilig.
Naja, erster Tag, als sie zur Fraktionssitzung zusammengekommen sind, gab es Daydrinking beim Käfer im Bundestag, ja schon. Also da knallen wirklich Sektkorken angesichts der Fraktionsstärke, aber auch, dass so alles momentan diskursmäßig auch auf die AfD oder vieles zuläuft. Muss man sich jetzt mal sehen, wie sich das so alles abzeichnet jetzt mit einer neuen Bundesregierung und ob es ein bisschen ruhigeres Fahrwasser gibt, wonach es weltpolitisch nicht gerade so aussieht. Aber die freuen sich natürlich über die Debatte und gerade diese Debatte bietet denen natürlich das größtmögliche Podium für ihre Opfererzählung.
Und gibt's denn Überlegungen in der AfD so Richtung Schwarz-Blau? Gibt's da irgendwelche Leute, die sich da positionieren? Gibt's irgendwelche Thinktanks, ob sie es wollen? Unter welchen Bedingungen? Wie denken die darüber?
Sie sagen natürlich, dass sie das wollen und dass sie jederzeit bereitstehen. Die Hand ist immer ausgestreckt, wie es so schön heißt, wo man nicht genau weiß, Hände ausstrecken ist in der deutschen Geschichte nicht immer eindeutig gewesen. Aber ja. Tatsächlich regierungsfähig sind sie natürlich nicht, weil komplett unprofessionell und sie konzentrieren sich nur auf Fundamentalopposition, machen Reden für Social Media. Die Anfragen sind auch nur auf Diffamierung geschrieben. Ihre Arbeit in den Parlamenten ist maximal destruktiv, aber trotzdem würden sie natürlich, wenn sie die Möglichkeit hätten, müssten sie natürlich irgendwie das machen wollen, wenn die Union, das hängt von der Union ab, in dem Sinne. Aber auch, also, da ist man ja schnell mit diesem Entzauberungsargument bei der Hand, aber auch das hat sich ja wirklich nicht wirklich irgendwie bewahrheitet, jemals in irgendeinem anderen EU-Land, etwa in Österreich oder so.
Es gibt ja so unterschiedliche Wordings, von die ich so wahrgenommen habe, das weißt du bestimmt besser, Richtung Union. Also da gibt es so diese ganz krassen, die dann irgendwie sagen, wir wollen die Union zerstören. Dann gibt es so Baumann, der parlamentarische Geschäftsführer, der auch sehr, sehr lautstark immer ist, der dann eher so sagt, nein, wir wollen die Union gar nicht zerstören, wir wollen mit denen gründungsstrategisch langfristig zusammenarbeiten. Also gibt es da zwei Linien oder ist das ganz diffus? Oder?
Nö, also ich glaube, die Strategie ist im Wesentlichen schon so, dass die Union im Grunde der AfD einfach noch im Weg steht mit ihrer Brandmauer und die soll abgeräumt werden. Baumann hat es ja eigentlich auch selber, also der ist jetzt nicht gerade für milde Töne bekannt, ne? Der hat sich ja nach dieser Abstimmung von Merz auch hingestellt, jetzt weht hier ein anderer Wind und sie können mit ihren schlotternden Knien folgen, Herr Merz, hat er ja gesagt oder sowas, sinngemäß. Und das ist natürlich das Ziel. Im Osten funktioniert es ja auch schon, beziehungsweise da ist die AfD ja schon stärkste Kraft und versucht natürlich die Union überflüssig zu machen.
Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Datum wird da sein, diese Wahl in Sachsen-Anhalt.
Ja.
Die 2026 ist, glaube ich.
Oh ja.
Frühjahr 2026, also gar nicht mehr so lange hin. Und da, das haben alle schon immer gesagt, wenn es irgendwo zusammenbricht, diese Brandmauer von Seiten der Union, also dass es wirklich eine Zusammenarbeit gibt, Dafür wäre Sachsen-Anhalt ein Kandidat.
Ja, da kann die AfD auch tatsächlich ihr Glück nicht fassen. Eigentlich war das Ziel 2029, aber das letzte Jahr hat, glaube ich, diesen Fahrplan noch ein bisschen beschleunigt. Also 2029 ist auch so ein Superwahljahr, wo in Sachsen gewählt wird. Und Tino Chrupalla werden da Ambitionen aufs Ministerpräsidentenamt nachgesagt. Aber jetzt hat die CDU im Harz, letzte Woche, glaube ich, gab es eine Abstimmung beim Kreisverband auch von einem CDU Kommunalpolitiker, sogar ein Landtagsabgeordneten, ne?
Ja.
Der gefordert hat, dass das Kooperationsverbot mit der AfD fallen müsse. Früher, also 2019, hatte er schon mal so ein Papier rausgebracht, wo er das Nationale mit dem Sozialen verbinden wolle und das zusammen dann offenbar mit der AfD. Die AfD ist da wahrscheinlich gar nicht so, oder die ist da bisschen, hat ein flaues Magengefühl, weil die AfD Sachsen-Anhalt ist sehr speziell. Die ist halt wirklich durch und durch, extrem kann man sagen, da in so Kommunalparlamenten sitzen ehemalige NPD-Leute. Es gibt so Leute wie Hans-Thomas Tiltschneider, der auch schon mal zum Krieg gegen die Bundesregierung aufgerufen hat und auch enge Russland-Connections hat. Man weiß nicht so richtig, wen man da überhaupt aufstellen soll, ehrlich gesagt, aber das hat der AfD bislang ja auch dort nicht geschadet.
Gehen wir vielleicht in einen anderen Rahmen, also von Sachsen-Anhalt, von dieser Frage hin zu, wir haben es ja schon mal angesprochen, Europa und dem Verhältnis von konservativen und rechtspopulistischen Parteien in Europa. Da gibt es ja Erfahrungen mit. Also es ist ja, Deutschland war ja relativ spät in diesem Aufwachsen von Rechtspopulisten, also von der AfD. Und es gibt mehrere Beispiele, vielleicht können wir da kurz drüber sprechen, dass also die konservativen Parteien diesen rechtspopulistischen Angriffen nicht standgehalten haben. Und in diesem Bild, wie sieht diese Unions-AfD-Debatte in Deutschland jetzt aus, auf diesem Hintergrund von dieser etwas trostlosen Geschichte konservativer Parteien in Europa?
Ich glaube schon, dass die Union dringend mal daraus lernen könnte, was in anderen europäischen Ländern passiert ist. Und da hat man ja Entwicklungen gesehen. Ich würde sagen, das hat in den 90er Jahren mit Berlusconi angefangen. In Italien gab es ja auch mal eine Brandmauer nach Mussolini und die hat Berlusconi dann abgeräumt und sich ja auch tatsächlich mit postfaschistischen und rechtsextremen Parteien zusammengetan. Ich würde auch sagen, dass so jemand wie Donald Trump sich ein bisschen was von Berlusconi abgeguckt hat. Also vielleicht war der so der Urvater des westeuropäischen Rechtspopulismus. Ich finde, dass man tatsächlich innerhalb Europas beobachten kann, dass sämtliche konservative Parteien in einem wahnsinnig schlechten Zustand sind. Die Tories haben sich ordentlich zerlegt. Da kam Boris Johnson, Brexit, das war von David Cameron eine völlig bescheuerte Idee, das Referendum auszurufen. In Frankreich sehe ich keine Konservativen mehr. Also nach der Regierung von Sarkozy, der ja auch immer versucht hat, damals hieß er noch Front National, irgendwie den in den Griff zu kriegen, indem er weiter nach rechts rückt. Also man hatte so in den 10er Jahren die große Kopftuchdebatte, Trennung Religion, Staat plötzlich aufheben, was in Frankreich ja tatsächlich extrem wichtig ist. Also man hat in europäischen Ländern ganz, ganz viele Beispiele, dass es den Parteien auch sehr, sehr schlecht ergangen ist, die sich auf diesen rechten Kurs eingelassen haben, die konservativen Parteien. Die haben sich entweder selber zerlegt In Großbritannien sieht man jetzt gerade, dass Nigel Farage wieder sehr erfolgreich ist. Das ist eine Entwicklung, die können wir aber auch schon seit 20 Jahren beobachten. Ich glaube, die konservativen Parteien haben auch so jemanden wie Viktor Orban, der ja lange in der EVP war, völlig unterschätzt. Also diese Angriffe auf den Rechtsstaat, die wurden irgendwann dann wahrgenommen, da war es aber auch schon sehr spät. Also da hat auch die CDU, war ja Mitglied der EVP-Parteienfamilie, doch lange gezögert, irgendwie in Richtung Orban sich vielleicht mal klarer zu positionieren. Da war eher so, ja, wirtschaftlich laufen die Verbindungen gut und man kriegt den irgendwie eingehegt. Und Orban hat ja auch mal gestartet als vermeintlich liberal-konservativer. Dann war irgendwie in seiner zweiten Amtszeit, die seitdem ja weitergeht, der Rechtskonservative. Und der zieht seit Jahren ja richtig durch. Also, und ich glaube, die Einschätzung bei der Union war auch lange Jahre immer so, rechtsextreme Parteien sind halt europakritisch. Inzwischen denken die halt, sie können die EU nach ihrem Vorbild, also die AfD ist natürlich, das ist eher eine, die Deutschen sollen austreten aus der EU-Partei. Marine Le Pen sieht das sehr anders, Orban ja auch. Die wollen es eher nach ihrem Vorbild formen. Und ich bin ein bisschen überrascht, dass die Union sich jetzt auch weiterhin von der AfD, also diesen letzten Bundestagswahlkampf, da so auf Migration zu gehen, eigentlich weiß man, dass das nicht gut laufen wird für konservative Parteien. Die CDU hat jetzt, oder die Unionsparteien haben einfach kein gutes Ergebnis hingekriegt.
Das ist richtig. Also du sagst also im Grunde genommen, so eine Mechanik, wenn man sich das anschaut, so eine Mechanik, die man da erkennen kann, ist, wenn liberal-konservative Parteien die Agenda der Rechten übernehmen, dann graben sie ihr eigenes Grab. Und Tendenzen, ist richtig, finde ich, Martina, haben wir gesehen in dem Wahlkampf. Also dieser Fünf-Punkte-Plan zum Beispiel von Friedrich Merz zur Migration, das war ja der Versuch, das Thema der AfD zu nehmen mit AfD-Wording, dann inklusive noch die vorhin schon angesprochene gemeinsame Abstimmung mit der AfD, wo ja quasi diese Brandmauer schon irgendwie halb durchlöchert wurde. Wie ist denn jetzt die Situation? Also ich meine, der Eindruck, den ich habe, ist, dass Merz versucht im Grunde genommen, sich jetzt zu verwandeln in so einen Staatsmann. Aber die AfD hält ihm ja gewissermaßen stündlich das vor, was er im Wahlkampf versprochen hat. Und das ist so eine Verratserzählung. Und wenn man sich die Polls anguckt, wo ja die AfD auf Unionsniveau ist, dann hat man ja auch den Eindruck, dass diese AfD-Propaganda, die gewisse Verratspropaganda, dass das ja eigentlich wirkt im Moment.
Das war ja auch nicht nur AfD-Propaganda, sondern man muss ja sagen, während der Koalitionsverhandlungen hat ja quasi der rechte Rand der CDU selbst diese Erzählung gespielt. Also die Schuldenbremse, das war quasi der Verrat von Friedrich Merz. Und jetzt müsst ihr aber liefern bei Migration und so. Also es ist nicht nur die AfD, sondern da macht die CDU schon ziemlich mit. Also die Vorstellung, die ja haben, ist, wir müssen da konsequent handeln im Bereich Migration, dann werden bei der AfD die Zahlen runtergehen. Ich finde es, also das ist schon eine ziemlich diffizile Sache, weil man hat ja jetzt schon diese Umfragen und auch, das gilt ja auch zum Beispiel für die SPD, die dem ja auch eigentlich relativ wenig entgegengesetzt hat in den Koalitionsverhandlungen, dass auch die Anhänger der Sozialdemokraten auch sagen, wir haben zu viel Zuwanderung, die Zahlen müssen runter, die Kommunen sind überfordert.
Das war ja Politik der Ampel in den letzten anderthalb Jahren.
Genau. Also, dass da was passieren muss, das sehe ich schon auch. Die Frage ist nur, ich meine, die Ampel, wie du gesagt hast, hat ja schon so viel gemacht. Die Zahlen gehen ja so schon runter. Es gibt ja eine Verschärfung auf vielen Ebenen. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass durch diese Erzählungen, zum Beispiel von Friedrich Merz oder auch von Carsten Linnemann, so eine Erwartungshaltung geweckt wird, wir lösen jetzt mal dieses Problem und wir setzen das jetzt mal mehr oder minder auf Null. Und es wird machen, genau. Und das wird natürlich nicht passieren, das ist ja auch überhaupt gar nicht sinnvoll, von Menschenrechten jetzt mal völlig abgesehen, aber auch mit Blick auf den Fachkräftemangel und so. Aber die produzieren ständig Erwartungen, die sie dann wieder enttäuschen müssen. Das ist natürlich ein Grundproblem.
Aber ist das nicht strategisch total bescheuert?
Ja, natürlich ist es strategisch total bescheuert. Ich verstehe auch nicht, warum sie das nicht kapieren. Muss ich echt sagen, ich verstehe es nicht.
Aber sie sitzen ja jetzt quasi in dieser Tinte und das werden sie auch, glaube ich, merken. Ich glaube, die AfD wird ja genau das machen, was hat die Linkspartei früher mit der SPD immer gemacht. Die wird einfach die Forderungen aus dem Wahlkampf der Union irgendwie in, was weiß ich, Gesetzform gießen und das zur Abstimmung stellen. Dann muss die Union gegen ihre eigenen Wahlkampfforderungen stimmen. um zu zeigen, wie sehr die Union daneben, das ist ja so ein Grundnarrativ der AfD, dass die Union immer ihre eigenen Ziele verrät. Wie kann denn von Seiten der Union eine Gegenerzählung dazu aussehen?
Also ich würde sagen, es ist schon richtig, da eine Politik zu verfolgen. Das ist ja auch ihre inhaltliche Überzeugung. Also das ist ja jetzt nicht nur, als würde die Union der AfD nur hinterherringen, sondern die stehen ja selbst auch für eine sehr restriktive Migrationspolitik. Und wenn man sich mal an die Union sozusagen vor der Gründung der AfD erinnert, weiß ich auch nicht, in den 90er und in den Nullerjahren, da irgendwie, da findet man ja auch Sachen irgendwie, da denkt man heute um Himmels Willen, ja. Also, das glaube ich schon, aber ich glaube, sie müssen unbedingt den Ton und die Erzählung und, also, sachlich nüchtern und diese Emotionen daraus nehmen. Also, das ist alles so total aufgeheizt. Und das ist immer so, dass es der AfD nutzt.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist plausibel, wobei nur zum Teil. Also wenn du auf der einen Seite diese Entfesselung der politischen Leidenschaften hast, die ja im Moment nicht nur in Deutschland, sondern global rechts ist, zu sagen, wir sind jetzt aber ganz sachlich und nüchtern und erzählen euch ein paar Zahlen, dann geht das auch nicht immer gut.
Es braucht natürlich irgendwie von eine andere, auch emotionale Gegenerzählung. Du brauchst dann halt im Grunde den aufrechten Konservativen, der nichts mit Rechtsextremismus gemeinsam machen will und aber für bestimmte Werte und Überzeugungen eintritt, der eben halt auch erklären kann, warum es die Brandmauer gibt. Und wenn er nicht für den AfD-Ausschussvorsitzenden stimmt, sagen kann, weil es eine rechtsextreme Partei ist.
Und das Christlichsein auch was genau, mit Menschenrechten zu sowas, tun hat und solche Sachen.
Was die Kirche so sagen, auch zum Migrationsplan der Union.
Die Kirchen, aber das haben wir aus der Union gehört, als das kam, als sie sich da deutlich geäußert haben,
ist uns doch wurscht.
Kam ja deutlich aus der Mitte der Union, das interessiert uns eigentlich nicht mehr so, was die Kirchen sagen.
Was ja ein fatales Zeichen ist.
Ja gut, aber ich meine, aber ja.
Naja, es ist ja auch die Frage, die Meinung der Kirchen war ja Teilen der Union dann sehr egal, die sich an den Protesten gegen den Merz-Kurs beteiligt haben und kurz am Tag vor der Wahl nochmal über linke Spinner und die Omas gegen rechts, ein sehr bürgerliches Milieu, sich zu wenden. Da fragt man sich ja auch, man möchte ja koalitionsfähig bleiben mit bürgerlichen Parteien der demokratischen Mitte. Da braucht man schon eine andere Erzählung und ich glaube, es ist auch ein bisschen die Frage, die also CDU und CSU waren ja immer eher eine Machtmaschine, Kanzler oder Kanzlerin, Wahlverein, programmatisch jetzt nicht so, also es wurde nicht so viel über Inhalte gestritten, man hat sich dann eher gegen Sachen gewendet und vielleicht mal langsam so ein bisschen Modernisierung zugelassen. Also in den 90er Jahren gab es einen Alfred Dregger und eine Stahlhelm-Fraktion, aber es gab dann auch einen Klaus Töpfer und einen Rita Süssmuth und Norbert Blüm, also das war ja so ein bisschen austarierter, dass so bestimmte Milieus einfach abgeholt wurden. Mit den Wahlergebnissen sind die Unionsparteien natürlich auch viel weniger Volkspartei. Also und ich glaube, was die Erzählung betrifft, also als Oppositionspartei haben sie natürlich sehr, sehr viele auf Kulturkampf gesetzt. Und sogar die Heizung konnte ein Kulturkampfthema werden. Also nicht nur Emanzipationspolitik, sondern wenn man schon die Heizung so emotionalisieren kann, dann wird es halt schwierig. Und da sollten sie, glaube ich, langsam mal so ein bisschen zurückrudern. Da bin ich mir nicht so sicher. Jens Spahn hat, glaube ich, Friedrich Merz jetzt durchaus darauf aufmerksam gemacht, dass er im Kabinett leichter einzuhegen wäre als in der Rolle eines Fraktionschefs. Aber wie die diesen Weg dahin finden, also Merz kann vor allem Opposition und das Staatstragende und eine neue Erzählung, das hat ja die Union in Teilen früher auch mal hingekriegt. Also wir sind irgendwie bürgerlich, wir sind konservativ, wir lassen uns langsam so ein bisschen auf Modernisierung ein, wir sind ein bisschen Law and Order, aber es wurde alles irgendwie so mitgenommen. Und im Moment sehe ich halt vor allem so eine wirtschaftsliberale Erzählung und so ein Machen, 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 zack, zack, zack. Und die müssen, glaube ich, jetzt wirklich ernsthaft nachdenken, wie sie sich aufstellen wollen.
Aber man muss schon sagen, also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber Merz war ja letzten Sonntag bei Karin Mioska. Und da, ich meine, da ging es am Anfang, ich habe nicht den ganzen Anfang gesehen, muss ich gestehen, aber da muss es ja sehr stark auch um Migration gewesen sein. Aber in der zweiten Hälfte, die ich dann gesehen habe, war es tatsächlich so, dass er das schon ganz sympathisch rübergebracht hat. Und auch schon, wo ich dachte, okay, vielleicht hat er jetzt doch kapiert, dass er den Ton ändern muss und dass er dieses Einbinde braucht und dass er, wenn er Kanzler wird, ja auch dieses Integrative braucht und moderieren muss und auch mit den Sozialdemokraten natürlich das irgendwie zusammenhalten muss. Also wenn die irgendwie so weitermachen wie bisher, dann kriegen wir hier eine Ampel 2.0 unter konservativen Vorzeichen und das wäre natürlich fatal.
Das wäre absolut fatal. man die, also wie gesagt, wenn man nochmal diesen europäischen Rahmen sieht, die Angriffe der Rechtspopulisten, die Schwäche der konservativen Parteien, ist denn jetzt das, was hier diese Schwarz-Rot, die Merz-Regierung, Merz-Klingbeil-Regierung wird, ist das ein Gegenmodell? Also sozusagen die Mitte, die sich jetzt hier standhaft vereinigt gegen die AfD, ist das ein Gegenmodell, eine Gegenerzählung zu diesem Rechtstrend, den es ja nicht nur in Deutschland gibt, sondern den es ja in Europa und auch global gibt?
Also ich würde sagen, es könnte das schon werden, wenn es denn dann funktioniert. Und das weiß man halt nicht. Also ob es funktionieren wird. Also der Wille quasi, sich zusammenzutun und jetzt die Probleme anzugehen, die es gibt, der ist ja da. Das muss man ihnen erstmal zugute halten. Ich finde, man muss, sie haben sich schnell geeinigt. Da sind viele Fragen dann wieder offen geblieben. Das könnte zum Problem werden. Aber es gibt diese Einigung, es gibt diesen Willen. Und ich finde, man sollte irgendwie jetzt eine Koalition auch nicht total zerreden, bevor sie überhaupt mit der Arbeit angefangen hat. Auch wenn sie natürlich in diesem Koalitionsvertrag vieles steht, was ich politisch falsch finde. Aber jetzt mal von der Grundhaltung, ob so eine Regierung funktionieren kann oder nicht. Und dann wird aber natürlich viel davon abhängen, einerseits irgendwie, ob Merz das hinkriegt. Und dann sind aber natürlich auch diese Rahmenbedingungen so wahnsinnig schwierig, dass es schon für eine Regierung, die läuft wie geschmiert, eine echte Herausforderung wird. Und man hat jetzt diese ganzen Leute, die keine Regierungserfahrung haben bei der Union, also jetzt zumindest besonders bei der CDU, bei der CSU ist es ja ein bisschen anders. Und ja, das ist vielleicht nicht so gut. Aber Stefan, du hast ja auch irgendwie, du beobachtest ja die SPD. Wie siehst du das denn aus deren Perspektive?
Schwierig. Also ich muss sagen, es ist jetzt nicht die Perspektive der SPD, sondern meine Beobachterperspektive. Ich war ehrlich gesagt entsetzt, wirklich entsetzt. Also ich war genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe auch gedacht, jetzt hört mal auf, immer zu sagen, das ist die letzte, wie Söder, die letzte Möglichkeit vor 29.
Klingbeil hat die letzte Patrona, sagt Söder.
Die letzte Patrone. Klingbeil hat jetzt gesagt, wir müssen an die Wahlen 33 denken. Ja, da rings the bell bei jedem Sozialdemokraten. Also ne, Katastrophenszenarien aufbauen, habe ich auch gedacht. Jetzt hört mal auf damit. Aber was ich mich jetzt wirklich verstörend fand, war diese Präsentation des Koalitionsvertrages durch hier die vier Parteichefs, Parteichefinnen, wo also dann die Ansage von, vor allen Dingen von SPD-Seite war, von Klingbeil-Seite war, zu sagen, also wir haben jetzt diesen Koalitionsvertrag und der ist richtig gut ausgehandelt. Da gibt es auch gar keine Deutungsspielräume wie bei der Ampel. Bei der Ampel haben wir uns ja immer gestritten. Das wird jetzt aufhören. Da habe ich gesagt, prima, gut, endlich mal eine gute Nachricht. Schnitt, zwei Tage später, sagt irgendwie die CSU, sagt, ja, die Bütterrente kommt natürlich sofort. Matthias Mist, der Generalsekretär der SPD, sagt, ja, wenn Geld da ist, dann ja, wenn keins da ist, dann nicht. Dann sagt die SPD, wir haben ja beschlossen, die Senkung der Einkommensteuer für Normalverdiener. Dann sagt Merz, ich glaube, bei Mioska oder in einem Interview, ja, kann man machen, wenn Geld da ist, ja. Dann gibt's den Mindestlohn, da sagt die SPD, erklärt ihrer Basis, 15 Euro kommt, haben wir beschlossen.
Stimmt natürlich.
Merz sagt, stimmt nicht. Und dann sagt Merz im Bild-Zeitungsinterview, zwei Tage bevor die Abstimmung der SPD-Basis über den Koalitionsvertrag beginnt, nee, hat man gar nicht beschlossen, gibt keinen Automatismus. Und er gibt auch nicht so richtig zu erkennen, dass er jetzt 15 Euro für so eine ganz tolle Idee hält zwischen den Zeilen.
Und im Koalitionsvertrag steht doch auch, alles ist unter Finanzierungsvorbehalt, oder?
Ja, ja. Da war ehrlich, das steht drin, wobei Klingbeil da gesagt hat, also es gibt zwischen Wollen und Werden ist da die Unterschied. Wollen ist das, was man gerne will, wenn Geld da ist, und Werden ist das, was man fest vereinbart hat. Auch das scheint irgendwie nicht ganz klar zu sein. Und da habe ich dann gesagt, muss ich wirklich, also habe ich gedacht, ach du lieber Gott. Ja, also ich meine, es ist noch gar, der Kanzler ist noch gar nicht gewählt, wir kennen die Namen der Minister noch gar nicht, ja. Aber es fängt schon genauso an wie bei der Ampel nach zwei Jahren. Und das ist jetzt die stabile Regierung der Mitte. Naja, gut, also es kann nur besser werden, aber wir wissen aus Ampelerfahrung, nein, es kann nicht besser werden, es kann auch schlechter werden. Und da war ich so ein bisschen, also ist das jetzt so eine Irritation? Du hast ja, Sabine, vorhin bei Spahn auch darauf hingewiesen, es gibt jetzt Leute, die sich äußern, weil jetzt der Deal um die Jobs losgeht, ja, also dass die Leute sind nervös, ja, vielleicht auch deswegen, wird rhetorisch ein bisschen steil formuliert, aber ich habe den Eindruck, die Fliehkräfte in dieser Regierung oder in dieser kommenden Regierung sind jetzt schon so groß, weil die SPD eine Erzählung braucht für ihre Basis. Wir haben doch hier sozialdemokratische Kernthemen durchgesetzt und die Union will das gar nicht. Die Union konkurriert im Grunde genommen mit der AfD. Und das sind, also da ist einfach nicht, das sind nicht persönliche Defekte, sondern das ist wirklich eine politisch sich fragmentierende Landschaft, die auch in der Mitte nicht mehr stabil ist. Das würde ich sagen, ist das größere Bild. Ich hoffe, dass ich mich täusche.
Sagen wir mal, das ist die Gefahr. Ich würde sagen, dass es noch nicht klar ist, dass es sich so weiterentwickeln wird. Weil man kann ja auch, könnte auch sagen, irgendwie, lass die Sozis mal zugestimmt haben und dieses Mitgliedervotum vom Tisch sein, lass den Merz mal als Kanzler gewählt haben, dann fangen die alle an zu arbeiten und dann wird es vielleicht ein bisschen ruhiger. Um jetzt hier mal ein bisschen die Optimistin zu machen.
Dein Optimismus beruhigt mich sehr.
Wenn der Kampf um die Deutungshoheit vorher geregelt ist und dann die Regierung steht, wäre das ja vielleicht eine Variante. Aber ich glaube tatsächlich, Stefan, das würde mich interessieren, wie du das einschätzt. Wir haben ja nicht nur eine Krise des Konservatismus auf der ganzen Welt und in Europa, sondern auch eine Krise der Sozialdemokratie. So, also Lars Klingbeil hat ja mal vom sozialdemokratischen Jahrzehnt gesprochen.
Das stimmt, war bei Scholz, bei der Scholz-Wahl.
Bei der Scholz-Wahl.
Krass, echt krass.
Das ist gar nicht so lange her.
Ja. Das ist noch gar nicht so lange her. Und da hat man ja auch in sehr vielen europäischen Ländern gesehen, dass es den sozialdemokratischen Parteien ja auch nicht gut geht. Und ich hatte jetzt schon bei der Präsentation des Koalitionsvertrags den Eindruck, da sind halt schon Parteien mit sehr viel Angst. Und die müssen Signale an ihre langsam schwindenden Wählerinnenmilieus senden.
Das ist so, das sehe ich auch so. Ich glaube, das tut diese Situation, tut der SPD nicht gut. Also das ist, Not kennt kein Gebot, ja, 16,4%. Was passiert? Klingbeil ruft sich zum Fraktionschef auf. Es wird irgendwelche Debatten, die man führen wird über diese Niederlage, werden in die Zukunft verschoben. Es sind genau die gleichen Leute da, die bei der Ampel da waren. Es gibt keinen Raum für selbstkritische Debatten oder für Neuerfindungen oder für sonst irgendwas. Und du wirst das, was du schnell immer oft hast bei der Sozialdemokratie, glaube ich, jetzt in dieser Regierung verschärft haben, nämlich die Unterordnung der Partei unter die Ministerialbürokratie. Weil alles ist jetzt, läuft ja jetzt unter der Devise, wir haben keine Alternative. Wir müssen das machen. Ja, und das ist jetzt nicht die Situation, also der Ampelbeginn war ja ganz anders, da war ja politische Kreativität, die wollten was, da war sowas wie Aufbruch, ja, ich war skeptisch wegen der FDP, aber egal, da war eine andere Situation, ein ganz anderer Schwung drin, ja, und jetzt gibt's so eine, irgendwo sowas wie so ein Ermüdungsbruch, ja, und das ist halt am Anfang von so einer Legislatur nicht die ideale Voraussetzung.
Naja, und das ist, glaube ich, auch schwierig, wenn, in dem Fall muss man vielleicht sagen, die CSU ist ja auch mit dabei, drei so dermaßen erschöpfte Parteien jetzt eine Regierung bilden und auf diese Weltlage treffen.
Ja, also das ist halte ich schon für schwierig. Wobei das wiederum ein Punkt sein kann, das hat man ja auch bei der Ampel gesehen, fand ich, dass das, diese Herausforderung von außen, also der Zwang der Verhältnisse, dass man sich etwas überlegen muss, was soll diese EU sein, was soll die NATO sein, wie reagiert man jetzt mit deutschem Export auf diese Zölle, dass das irgendwie dann doch so einen Spirit erzeugt, ja. Und also einfach, die müssen einfach dann handeln, was tun, kreativ werden und so. Und
ich meine,
also
das hat man ja
nicht
auch
nur verwalten.
Das hat man ja in den Koalitionsverhandlungen schon auch gesehen. Also inwieweit diese ganze Gemengelage, die du jetzt aufgezählt hast, Stefan, Druck entfaltet zur Einigung. Und ich meine, es kann schon sein, dass das auch weiter fortgeführt wird, weil der Druck von außen so groß ist und von innen dazu der Druck durch die AfD kommt, dass die sind so ein bisschen zum Erfolg verdammt, ja. Aber ob es dann funktioniert?
Und zu hoffen bleibt ja auch, dass einfach die Grünen und die Linken sich mit Kritik profilieren können und ein Stück weit für eine andere Art der öffentlichen Debatte sorgen können, als wir sie in den letzten Jahren geführt haben. Das wäre jedenfalls eine Hoffnung, die ich hätte. Die Linken haben gezeigt zum Beispiel, wie man in den sozialen Medien auch erfolgreich die Vormacht der AfD brechen kann. Nämlich durchaus durch gezielten und auch emotionalen Anspruch, aber auch mit guter Kritik beziehungsweise sowas wie einer Mietwucher-App, die sich konkret an den Sorgen von tatsächlich Menschen, die durch den Ukraine-Krieg und die Energiewende hart betroffen sind im Portemonnaie, indem sie diese Sorgen aufnimmt und was Konkretes, Praktisches, Gutes macht. Und ich glaube, daran müsste man sich nach Jahrzehnten des Neoliberalismus vielleicht ein bisschen ausrichten. Das wäre ganz gut.
Ich glaube, es wird viel davon auch abhängen jetzt bei der Regierung, was man nicht so genau weiß. Wir haben ja, glaube ich, im letzten Podcast lange darüber gesprochen, über das, was da bei Wirtschaft das Programm dieser von Schwarz-Rot sein wird, ob das funktioniert oder nicht. Weil ein Grund auch für den Aufschwung der AfD war, glaube ich, das Gefühl, via Inflation und es gibt Rezession 3 Jahre hintereinander, also das hat so eine Stimmung erzeugt, so eine Proteststimmung und so eine Anti-Establishment-Stimmung. Und falls sich das irgendwie zum Besseren wenden würde, die wirtschaftliche Situation, dann hat die, glaube ich, die Regierung eine größere Chance, als wenn wir jetzt dann in das vierte Jahr der Rezession gehen.
Wobei das wirtschaftspolitische Programm der AfD ja eher das Gegenteil einer Lösung ist. Also was die sich so überlegt haben, würde ja tatsächlich die Wirtschaftskrise.
Ja. Ja, aber es spielt natürlich keine Rolle.
Es spielt keine Rolle, aber sie profitieren, glaube ich, von dieser Frustration über die.
Ja, und sie machen die Erzählung Situation. Ja auch. Ne? Also sie machen ja die Politik für die kleinen Leute angeblich, auch wenn man sich das dann ausrechnet, das, auch wenn es nicht ganz hinhaut und eher nach Broligarchie à la Trump klingt dann am Ende.
Es gibt, um nochmal vielleicht ein bisschen auf den Anfang zurückzukommen, es gibt eine Theorie, ein Buch, das heißt Wie Demokratien sterben von Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, schon ein paar Jahre alt. Die haben eigentlich versucht zu beschreiben, unter welchen Bedingungen sind solche rechtsextremen Angriffe, wie wir sie von der AfD ja auch erleben, eigentlich erfolgreich und unter welchen scheitern sie. Das ist ein versucht historisches Horizont aufzumachen. Und ihre These war, das Entscheidende ist eigentlich, ob man denen die Tür aufmacht. Also sie sagt, dass Mussolini 22, das war bei Deutschland Hitler bekannterweise 33, haben wir noch mehr Beispiele. Auch bei Trump kann man das ja so argumentieren, dass die republikanische Elite dann irgendwann gesagt hat, nur zu. Wenn man das jetzt kann man darüber diskutieren, kann man auch kritisch sehen, diese These. Ich glaube, es gibt vielleicht auch andere Beispiele, vielleicht ist es auch ein bisschen zu plan, diese These. Aber wie seht ihr das? Ist das jetzt die Gefahr? Ist jetzt diese Situation da, wo man die Tür zuknallen muss?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss die. Und ich meine, das Entscheidende ist, ob die Union steht oder nicht. Also das ist die Erfahrung in allen anderen europäischen Ländern und es gibt auch diese historischen Beispiele, die du jetzt aufgezählt hast. Und entscheidend ist, ob die AfD eine Chance bekommt, sich an der Macht zu beteiligen. Und die Tür müsste die Union öffnen und das darf sie auf gar keinen Fall.
Kann ich nur unterstreichen. Ist vollkommen richtig, eine Analyse. Und dieser Ziblatt, der hat interessanterweise auch an dieser Untersuchung zur Brandmauer mitgemacht, zusammen mit Wolfgang Schröder.
Der arbeitet mit am WZB in Berlin, ja.
Genau, und die haben ja konstatiert, dass die Brandmauer trotz ihres schlechten Rufes zumindest bis zur Kommunalwahl 2024 recht gut funktioniert hat, also besser als allgemein ihr Ruf. Und ihre These ist auch, durch so ein Verhalten wie das, was Merz und Spahn machen, also Merz Anfang des Jahres mit der Abstimmung, Spahn jetzt mit dieser Aussage zu den Vorsitzenden, dass das ja auch im Grunde die ganzen Basispolitiker, die in der Kommune sitzen, nämlich fast 200.000, dass es deren Abgrenzung ja konterkariert. Und das in einem Feld, wo es meistens finanziell oder lebensweltlich einerseits näher und finanziell prekärer zugeht. Und selbst da wird sich dann überwiegend doch schon noch abgegrenzt. Und gerade denen sollte man wahrscheinlich den Rücken stärken.
Im Koalitionsvertrag steht ja, da hat die SPD ja versucht, nach diesen misslichen Erfahrungen mit Merz da und dieser AfD-Zusammenarbeit, haben die ja verankert, dass, ich zitiere mal wörtlich, Union und SPD auf allen politischen Ebenen jede Zusammenarbeit mit verfassungsfeindlichen, demokratiefeindlichen und rechtsextremen Parteien ausschließen. Das betrifft auch das Parlament, Zitat, im Parlament unter anderem gemeinsame Anträge, Wahlabsprachen und sonstige Formen der Zusammenarbeit. Das ist ja ganz deutlich der Versuch der SPD im Koalitionsvertrag, die Union da gewissermaßen auf dem Boden des Grundgesetzes festzunageln und das, was da passiert ist, was Merz da gemacht hat, das auf jeden Fall zu verhindern.
Ja, die Frage ist, was das für zum Beispiel für diese Ausschussvorsitzendenfrage heißt. Also ich würde mal sagen, das ist aber eine Interpretation meinerseits und kein Wissen, dass die Union das so sieht, aber meine Vermutung wäre, dass die Union das so interpretiert, dass das darunter nicht fällt. Ne, weil die das ja immer relativ eng auslegen, wenn es drauf ankommt. Und die große Frage ist, wird die SPD quasi sagen, ey, nee, das könnt ihr nicht machen. Also wir müssen diese Ausschussvorsitzenden, das wird nicht gehen. Und weil die Frage ist ja, irgendjemand wird ja so eine Abstimmung beantragen und in den Ausschüssen. Und die Frage ist ja dann, welche Mehrheit entsteht da? Und wenn die Union mit der AfD stimmt, bums, gibt es eine Mehrheit.
Dann gibt es eine Mehrheit. Also die SPD hat schon signalisiert, dass sie keine AfD-Ausschussvorsitzenden wählen wird, aber die Union könnte das machen. Das wäre natürlich jetzt, also wir haben über den etwas holprigen Start dieser Regierung geredet.
Ja, dann gibt's gleich noch einen Riesenfels, über den sie kippen können.
Das wäre dann noch ein weiterer unguter Punkt, wenn man gleich sich an dieser Sache verhakt. Danke für diese Debatte mit diesem etwas leicht trostlosen Ausblick.
Also ich habe alles gegeben
Ausblick. Diesem etwas schwierigen Ausblick. Wir bedanken uns auf jeden Fall. Ich bedanke bei euch für diese Debatte. Wir bedanken uns auch bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Chanset Ispiner für die Redaktion. Fragen und Kritik, wie immer, an bundestalk@taz.de. Und wenn ihr Geld für uns überhaupt, ist das auch sehr gerne gesehen, nämlich über Taz zahle ich. Dann hören wir uns nach Ostern wieder. Bis dann und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.